der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 225. Heute mit der Vorschau auf WWE Elimination Chamber oder No Escape, je nachdem, auf welchem Kanal ihr es schaut und was ihr lieber habt. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host und da bei mir ist mal wieder nach langer Zeit, eigentlich nicht nach langer Zeit, eigentlich seit ein paar Wochen mal wieder, der Ulrich Steppberger von der M-Games. Moin Ulrich.
Guten Tag.
Ja, seit NXT, ich habe ganz vergessen, dass du ja bei NXT noch mit zugegen warst.
Ja, Gott sei Dank, wenn ich beim Rumble schon nicht kann, dann habe ich immerhin Takeover. Und ja. Es war wie üblich ein bisschen besser, auch wenn der Rumble im Großen und Ganzen ganz okay war.
Das ist absolut richtig. Und ja, Elimination Chamber steht vor der Tür und wir sind jetzt so ein bisschen auf der Road to WrestleMania. Wir sind mit Vollgas auf der Road to WrestleMania und haben aber trotzdem noch zwei Pay-Per-Views irgendwie vor dem Grand Daddy of them all. Wie gefällt dir das? Ich habe derzeit so ein bisschen das Gefühl, dass man hier sehr zwischen Tür und Angel buckt irgendwie. Also mir gefällt das nicht so ganz, wie die Karte hier zusammengestellt ist, weil man irgendwie das Gefühl hat, irgendwas fehlt und viele Matches wirken sehr beliebig, sagen wir es mal so. Wie ist dein Eindruck hier von der Card bisher?
Ja, das trifft es ganz gut. Die Gimmick-Matches klingen ganz vielversprechend. Die meisten anderen sind irgendwie, denken sich ja, warum? Und vor allem, ich habe das Gefühl, es fehlt einfach so viel. Mhm. Mag sein, dass die Leute verletzt sind tatsächlich oder storytechnisch, aber es wirkt schon sehr, ich weiß nicht. Also beim Rumble hat man den Eindruck, alles muss toll werden. Ja, teilweise war es ja dann zum Glück auch, teilweise weniger. Und diesmal hat mir mehr den Eindruck, hoffentlich wird auch noch was toll vom Rest so ungefähr. Also, dass jetzt zwei Pay-Per-Views dazwischen sind, das stört mich weniger. Ich meine, das sind alle paar Wochen. Jetzt, gut, das hier kommt halt relativ eng am Rumble, aber danach haben wir ja wieder 1,5 Monate. Ja, das passt schon. Also, ich finde es vom Timing her okay. Da habe ich kein Problem mit. Aber ich finde nur, gefühlt hätte hier ein normaler Anführungszeichen Pay-Per-View ohne Gimmick zwischendrin sein müssen. Das wäre dann natürlich eben Fastlane gewesen und Elimination Chamber dann danach. Ja. Weil jetzt haben wir zwei Gimmick-Match-Pay-Per-Views direkt hintereinander und das ist ein bisschen, ja, viel fast. Ja.
Also fast eng halt. Genau, um mal hier so den Kalender kurz aufzuschlagen. Fastlane ist in der Nacht vom 11. auf den 12. März. Also da sind schon noch ein paar Wochen zwischen, aber auch gar nicht mehr so viel. Also es sind drei, vier Wochen dazwischen. Ja. Ich find's ein bisschen schwierig, weil wie du schon gesagt hast, natürlich fehlen hier viele. Einige werden ja geschont. Seth Rollins zum Beispiel hat mal ganz klar aus der Schusslinie genommen. Aber auch so jemand wie Drew McIntyre, den werden wir zwar garantiert sehen, da gehe ich ganz fest von aus, aber der hat zum Beispiel kein Match. Eine Charlotte sehen wir auch nicht, eine Becky sehen wir nicht. Das fühlt sich alles so ein bisschen so an, als ob man ein bisschen auf Zeit spielt hin und wieder. Die großen Matches, die funktionieren hier für mich. Beim Rest bin ich ein bisschen skeptisch, weil sich auch viele Matches so ein bisschen wie Übergangs- bzw. so Wiederholungstäter irgendwo anfühlen. Aber lass uns doch einfach mal die Matchcard durchgehen. Also wir nehmen den Podcast hier donnerstagabends auf. Bislang ist noch keine Pre-Show irgendwie announced, aber mein Tipp ist, dass ja mal wieder die Cruiserweights in die Pre-Show gekickt werden mit dem Cruiserweight Championship Match zwischen Buddy Murphy und Akira Tozawa. Denkst du das auch und wie sind deine Gefühle hier zu dem Match?
Ich denke das auch, weil die anderen Matches sind einfach alle zu relevant oder zu groß. Das eine, wo sonst sehr gut reingepasst hätte, man wird einen Braun in keine Pre-Show stecken, das niemals nicht. Ja. Demnach müssen es die beiden wieder sein. Es wird wie üblich ein sicher ganz tolles Match werden. Sieger würde ich gar keinen prognostizieren. Halte ich eigentlich, denke ich, schon Buddy Murphy, aber auch können wir auch gut vorstellen, dass Tozawa mal wieder darf. Warum auch nicht? Es wird sicher toll und ist irgendwie. Ich habe das momentan ein bisschen den Draht verloren. Also seit Ali nicht da mehr bei. Der war halt einfach so das Herz, wie es immer so schön heißt. Mhm. Und das sind die anderen halt nicht so. Sei es jetzt, weil ein Tozawa hat natürlich so ein bisschen das Sprachhandicap auch noch. Mein Gott, wenn man so will. Wobei, täusche mich jetzt, Kendrick ist doch an ihm dran, oder? Verwechsel ich den jetzt gerade wieder irgendwie. Mit wem? Wen mentort Brian Kendrick schon?
Doch, er ist bei Tozawa.
Ich war so sehr erschrocken, wie ich letztens Brian Kendrick dann mal gesehen habe, ohne Bart. Das war wirklich erschreckend. Ich habe mich buchstäblich erschrocken. Das sah so komisch aus. Was da passiert? Aber man mag es kaum glauben. Man gewöhnt sich so dran. Aber der hat so ein richtiges Kindergesicht da.
Ja, natürlich.
Wahnsinn. Also Ja, also das Match wird toll. Es ist in der Pre-Show und hinten nach ist es halt vorbei.
Ja, ich denke auch, dass das auf jeden Fall ein gutes Match wird. Ich setze da auf jeden Fall mein Geld auf Buddy Murphy. Können ja so ganz kurz die Geschichte hier aufdröseln. Das war ja ein relativ, wie soll man sagen, einfacher Aufbau dieser ganzen Geschichte. Ne? Wir hatten ja beim Rumble, hatten wir das Match zwischen Buddy Murphy, Kalisto, Tozawa und Hideo Itami gehabt. Da hat Murphy verteidigt und dann eben am 5. Februar hat sich dann eben Tozawa nochmal in einem Four-Way durchgesetzt gegen Cedric Alexander, Leo Rush und Humberto Carrillo und war Elimination-Style und hat sich dadurch eben diese Chance gesichert. Ich mag Tozawa ganz gern, aber ich sehe ihn nicht als Champion. Ich sehe ihn auch innerhalb dieser Division eher als einen Mid-Kader, wenn man das so bezeichnen kann. Da finde ich aber auch, dass andere Kandidaten allen voran, auch so jemand wie Leo Rush und Cedric Alexander, sind dann eher Leute, die einen Buddy Murphy dann hier entthronen sollten. Von mir ist auch noch ein Kalisto. Tozawa sehe ich da nicht, muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich ihn unterhaltsam finde. Deswegen verteidigt hier für mich Buddy Murphy die ganze Geschichte relativ klar und deutlich. Wird aber trotzdem ein gutes Match. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Dann gehen wir mal weiter hier die Card durch. Du hast gerade schon den Namen Braun Strowman angesprochen. Dann machen wir doch gleich mit seinem Match gegen Baron Corbin weiter. Das ist hier noch ein No-DQ-Match geworden. Und ich habe gerade den Begriff Wiederholungstäter in den Mund genommen. Wie gefällt dir diese ganze Geschichte, die jetzt zwischen den beiden und Drew McIntyre hier nochmal aufgedröselt worden ist? Das fühlt sich ein bisschen merkwürdig an, oder? Also man hat keinen Plan, wo man mit Braun hin soll. Das ist meine einzige Erklärung für die Geschichte hier.
Ich finde es ein bisschen deprimierend, wie wenig Interesse ich an Braun Strowman inzwischen habe.
Ja.
Weil, und ich meine, Baron Corbin, den haben es kaputt gemacht durch diesen exzessiven, oh, ich bin der Acting Commissioner Gedöns. Der war ja eh nie toll. Also ich fand ihn gut. Seine Interviews auf Talking Smack waren gut teilweise. Die waren wirklich gut, fand ich. Aber sonst so ist der sollte keine zentrale Rolle spielen und auch nie, vor allem nicht, der ist nicht in der Liga von einem Braun Strowman. Ich meine, ein Drew McIntyre wäre in der Liga, weil der ist ein Tier. Der hat eine Ausstrahlung, der kann auch was. Also er hat alles, was Baron Corbin nicht hat. und dann gibt's so ein Match und dann ist auch ein No-DQ-Match. Gut, das wird ein Gimmick-Match, wo dann 15 Millionen Leute rumrennen. Schauen wir mal, ob Dolph Ziggler auch mal kurz übers Bild huschen darf wieder. Der ja ganz sicher nicht beim Rumble auftritt. Mhm. Ja. Aber nein, das ist ein Match. Also entweder wird's sehr kurz und Braun vernichtet ihn, dann sagen wir, okay, gut, Füller, weg damit. Oder wenn es länger wird, dann kann's eigentlich nur schlechter werden.
Ja, also ich rechne hier fest mit dem Eingriff von Drew McIntyre, auf jeden Fall, in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, dass der Kampf ein bisschen länger gehen wird, aber hier muss sich dann auch ein Braun Strowman durchsetzen. Also, weil ansonsten ist er ja komplett in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, wenn er hier noch gegen Baron Corbin verliert. Also, es wird meiner Meinung nach eine Geschichte werden, wo er dann sich eben auch gegen eine Übermacht stemmt, dann, wie du schon gesagt hast, also ich halte es auch nicht für unwahrscheinlich, dass dann vielleicht doch nochmal ein Dolph Ziggler von den Toten wieder aufersteht und man ihn nochmal irgendwo rausgräbt. Kann durchaus sein, dass er Braun Strowman dann zu Hilfe kommt. Ich weiß es nicht. Ich finde diese ganze Fehde nicht besonders aufregend. Deine Einstellung Braun Strowman gegenüber teile ich. Ich habe ja auch schon gesagt, der ist ja einer, da haben wir so oft gesagt, der muss jetzt Champion werden. Für den ist vorerst der Zug abgefahren einfach, auch beim Standing bei den Fans, weil wenn man darauf achtet, er kriegt auch nicht mehr die krassen Reaktionen, wie das noch vor einem halben, dreiviertel Jahr der Fall gewesen ist. Diese Fehde hier symbolisiert eigentlich den Abstieg eines Braun Strowman, ohne da jetzt zu drastisch und deutlich werden zu wollen, aber das ist einfach echt eine bittere Kiste und ich verstehe auch nicht, warum man diese ganze Fehde mit Corbin hier nochmal hat wieder aufleben lassen. Aber man hat offensichtlich keinen Plan. Ich tippe auf Braun Strowman hier und ich glaube, damit können wir dann auch schon zum nächsten Match springen, weil mir tut der arme Braun einfach hier ein bisschen leid. Oder ja, hast du das irgendwie?
Der hätte, ich meine, die Situation, Roman Reigns fällt uns weg, dann hätte er in die Rolle springen müssen. Ja. An der Stelle hätten sie es machen müssen, statt halt wieder, dann geben wir es halt doch wieder Brock, der halt alle drei Monate mal kurz vorbeischaut. Da wär's, wenn man schon so lange zögert, da wär's nochmal die unerwartete Chance gewesen, Braun Strowman zu retten, sag ich jetzt mal. Und die haben sie vergeben. Also,
Ja, man hat ja extrem viele Chancen gehabt, einen Braun Strowman zu retten. Wie oft haben wir gesagt, so jetzt ist der Moment da, dass man dem Titel geben muss. Also, ne, und letztlich ist doch diese ganze Brock Lesnar-Sache ist im Endeffekt daran schuld, dass ein Braun Strowman jetzt wirklich nie so diesen endgültigen Sprung nach oben geschafft hat. Und das wird auch erstmal dauern, bis man den wieder so schnell aufgebaut hat. Ich meine, klar, man kann jetzt auch sagen, ja, aber gegen Roman hat er ja auch sich mehr oder minder eigentlich fast immer oder oft auch hinlegen müssen, zumindest in den entscheidenden Momenten. So, ja, aber eigentlich ein Sieg über Brock hätte einen Braun deutlich weiter nach oben gebracht als ein Sieg über Roman damals. Und deswegen, mir tut das einfach leid, weil das ist wirklich so eine vertane Chance gewesen. Man hätte hier wirklich auch einen Star aus Braun machen können. Hat man nicht gemacht. Und jetzt steht er halt hier irgendwo in einem Match, wo wir drüber diskutieren, ob man den nicht vielleicht doch irgendwo in eine Kickoff-Show stecken könnte. So, das muss man sich auch mal wegstecken.
Ach. Ja. Und den Titel hätten wir dann auch wieder ab und zu gesehen, wenn er den bekommen hätte. Aber
ja.
Tja, so ist es halt nicht. Und ja.
Ja, so ist das. Machen wir weiter. Wir haben das Handicap-Match um die WWE Intercontinental Championship zwischen Champion Bobby Lashley und Leo Rush auf der einen Seite und Finn Balor auf der anderen Seite. Dass hier Bobby Lashley und Finn Balor aneinander geraten würden und dass es dabei auch irgendwie um den IC-Belt gehen würde, da wussten wir ja schon nach dem ersten Raw, nach dem Rumble irgendwo Bescheid. Wie gefällt dir es, dass wir jetzt auf einmal Leo Rush hier noch so in der Geschichte mit drin haben, und glaubst du, er wird dann im Endeffekt der Grund sein, weshalb ein Bobby Lashley vielleicht sogar den Titel verliert?
Ich sag mal, das wäre der einzige Ausgang, der mir irgendwie ein gewisses Interesse an dieser ganzen Geschichte noch verschaffen würde. Weil ich Finn Balor, ich bin jetzt nicht der größte Fan, aber ich würde es ihm gönnen, dass er mal wieder einen Titel kriegt, und der interessiert mich unendlich viel mehr als ein Bobby Lashley und ein Leo Rush. Der erfüllt seinen Zweck natürlich, aber der geht mir so auf den Sack. Ich will ihn einfach nicht sehen. Also der ist so weit über, ich bin ein Heel hinaus. Diese tolle X-Pack-Heat, den designiere ich ihm zu. Ich will den nicht sehen. Ich meine, wenn er im Ring steht und nicht auch nur die Fresse aufreißen kann die ganze Zeit, dann kommt vielleicht dann, also seine eigentliche Haupttätigkeit erfüllt, dann wird's vielleicht wieder ganz cool. Also es könnte ja ein cooles Match werden, wenn die zwei kleineren Leute gegeneinander sind, aber es ist irgendwo, also für mich klingt das jetzt überhaupt nicht nach einem Match, das für mich interessant wird. Es ist, tut mir sehr schwer damit. Ich glaube, Bobby Lashley ist für mich auch einfach furchtbar uninteressant. Ist es. Der gibt mir gar nichts.
Ich finde es nicht ganz so dramatisch, muss ich sagen. Ich habe ja gesagt, ich mag diese Kombination aus Lashley und Rush. Zugegeben, die nutzt sich jetzt inzwischen auch ein bisschen ab, aber trotzdem sind sie bei mir noch nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, um es mal so auszudrücken. Und ich glaube auch, dass wenn Leo Rush und Finn Balor hier ein bisschen die Gelegenheit haben, miteinander zu interagieren, die sind ja beide unglaublich schnell auf den Beinen, da können ein paar spektakuläre Geschichten bei rumkommen. Trotzdem, ich tue mich auch mit dieser Handicap-Situation hier so ein bisschen schwer. Ich meine, ich denke, dass hier ein Finn Balor, um es vorwegzunehmen, den IC-Belt gewinnen wird, aber zugleich dann eben gegen einen, in Anführungsstrichen, schwächeren Gegner. Ich glaube, dass er dann eben Leo Rush pinnen wird, und dann gibt es halt eben so den ersten Zoff im Paradies zwischen Lashley und Rush und so weiter und so fort. Das ist so meine Vermutung, wo das hingehen würde. Es ist dann eben für mich kein großer, wertiger, krönender Moment für einen Finn Balor, der hier mit diesem IC-Match ja auch so ein bisschen belohnt werden soll für das gute Championship-Match, was er gegen Brock Lesnar irgendwie abgeliefert hat. Ich bin kein Freund von Handicap-Matches. Ich finde das hier ein bisschen schwierig angesetzt. Ich weiß auch nicht. Ulrich, kannst du da meine Probleme mit dieser ganzen Ansetzung verstehen? Offensichtlich ja schon.
Ja, sicher. Ich meine, vor allem ist es halt irgendwo, der Handicap-Match soll ja einen benachteiligen. Ich weiß nicht. Also, ich meine, es ist halt so, allein, wenn ein Bobby Lashley gegen einen Finn Balor im Ring steht, dann alleine ist er ja schon Handicap für Balor, gefühlt. Ja. Und dann stellt man da nur so einen, dann kriegt der eh schon, der Goliath ist, kriegt noch einen zweiten dazu. Also das ist halt, es ist halt einfach zu,
ja, der Gag ist aber
transparent gefühlt gleichzeitig. Also es ist, ja.
Also mein Problem mit diesem Match ist, dass ich finde, dass das Handicap-Match nicht auf Seiten von Finn Balor liegt, sondern eigentlich ist das Handicap bei Bobby Lashley, weil, wie du schon sagst, eigentlich, wenn Bobby Lashley gegen Finn Balor antritt, ist Bobby Lashley aufgrund Statur, Größe, Masse und so weiter und so fort natürlich eigentlich der klare Favorit. Jetzt bringst du aber quasi mit einem Leo Rush jemanden mit ins Spiel, der einem Finn Balor körperlich unterlegen ist. Der ist ein toller Wrestler, aber bis jetzt im Main-Roster ist er ja einfach nur durch Eingriffe und so in den Vordergrund gerückt und ansonsten nicht großartig. Wie gesagt, toller Wrestler, kennt man ja auch aus Independent-Zeiten noch. Ich finde ihn vom In-Ring-Style her unglaublich unterhaltsam. Aber er ist eben dann ja noch kleiner als Finn Bella. Und deswegen glaube ich, dass das eben der Nachteil eigentlich, das verschiebt den Nachteil von Finn Bella hin zu Bobby Lashley, weil plötzlich dieses Team dadurch, oder weil Bobby Lashley quasi die Arbeit nicht mehr allein machen kann, sondern ein Leo Rush jetzt quasi sich einmischen kann, der ja auch ein riesen Ego mitbringt, gimmickmäßig, und entsprechend da wahrscheinlich auch sein Spotlight haben will. Weißt du, was ich damit meine?
Ja, es macht keinen Sinn alles, weil alleine eben, dadurch wird Lashley steht schwächer da, wie er sein soll, weil der braucht die Hilfe von so einem Zuzen.
Ja.
Das ist ja lächerlich. Und oder es würde noch Sinn machen, wenn der sich halt quasi so überrumpelnd Lashley quasi in den Rücken fallen will. Aber bei zwei Heels, ich meine, der kann ja nicht Heel turnen, der ist ja schon Heel. Und der wird ja kein Face, weil er jetzt Lashley den Titel kostet. Also das ist eine komische Konstellation irgendwie.
Ja, ich finde, das ist eigentlich auch eher so ein Match, das muss ich nicht beim Pay-Per-View haben, das hätte ich auch einfach bei der nächsten Raw-Ausgabe sehen können. Ich glaube, das wird trotzdem eine unterhaltsame Angelegenheit, also da zweifle ich gar nicht dran. Ich glaube, das kann ein solides Under- bis Mid-Card-Match werden, bei dem wir uns wahrscheinlich trotzdem dann im Nachgang irgendwie drüber wundern werden, was ist da passiert. Aber ich glaube, so von der In-Ring-Action kann das trotzdem ordentlich werden. Trotzdem ist es eine merkwürdige Konstellation, Pay-Per-View nicht unbedingt würdig. Schauen wir mal. Also mein Tipp ist hier, Finn Bella wird Intercontinental Champion, indem er irgendwie Leo Rush pinnt. Was ist dein Tipp?
Ja, ich schließe mich dem an, weil es eigentlich das Einzige ist, was diesem ganzen Konstrukt einen gewissen Wert verleihen kann. Also positives Wunschdenken.
Ja. Gucken wir mal, wie das ausgeht. Also wir haben gar nicht so mega viele Matches auf der Karte. Ne? Wir sind jetzt schon beim vierten Match angekommen. Wir haben insgesamt 7 Matches sind bis jetzt angekündigt. Machen wir mal weiter mit dem Kampf um die WWE SmackDown Tag Team Championship zwischen The Miz und Shane McMahon auf der einen Seite, den Champions, und den Usos auf der anderen Seite. Und ich sag mal, wenn in der Tag Team Division gar nichts mehr geht, dann schmeißt halt einfach mal die Usos in den Pott, oder? So, und bevor Ulrich jetzt meine Frage hier beantwortet, ein kleines Update. Wie TMZ berichtet, ist Jimmy Uso unter der Woche verhaftet worden. Also diese Nachricht kam ein paar Stunden nach der Aufnahme unseres Podcasts, deswegen hier nochmal ein kleines Update. Also es muss wohl so gewesen sein, dass Jimmy Uso gemeinsam mit seiner Ehefrau Naomi unterwegs gewesen sein muss in Detroit mit dem Auto, und die beiden sind wohl quasi in einer Einbahnstraße in die falsche Richtung gefahren, haben damit die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen. Sie wurden angehalten und Naomi musste aussteigen. Jimmy Uso wurde wohl gebeten, im Auto sitzen zu bleiben. Das hat er aber nicht gemacht, sondern ist dann ausgestiegen, hat sich wohl anscheinend sogar noch seiner Oberkörperbekleidung entledigt und hat die Polizisten konfrontiert. Ob man das dann so machen muss, ist auch wiederum eine andere Frage. Die Polizisten haben wohl auch aus Angst um ihr eigenes Wohlergehen wohl mit dem Taser gedroht, und aber zum Glück ist der Taser wohl nicht zum Einsatz gekommen. Ansonsten, Jimmy Uso wurde dann aufgrund zuchtlosen Verhaltens und der Behinderung der Justiz abgeführt und erstmal im Knast gelandet und wurde dann auf Kaution wieder entlassen. WWE hat es bis jetzt nur ganz oberflächlich kommentiert mit solche Geschehnisse liegen in der Eigenverantwortung der Wrestler. Jimmy Uso ist aus dem Knast raus, muss man ganz kurz so sagen. Ich denke, er wird antreten können, aber ist natürlich die Frage, ob man da eventuell im Nachhinein noch disziplinarische Maßnahmen anwendet. Auf jeden Fall keine schöne Geschichte, die da passiert ist. Sehen wir mal, wie es weitergeht. Und wenn wir hier gerade schon mal so ein kleines Break haben, machen wir auch gerade noch das kurze Werbebreak, nicht wahr, liebe Leute? Wenn wir auch bei Shane McMahon eigentlich schon sind, ne? Here comes the money. Ihr wisst da draußen, wenn ihr uns unterstützen möchtet, es gibt uns auf Patreon und auf Steady. Zuletzt ist die neue Folge der Helden aus der zweiten Reihe online gegangen. Über den British Bulldog Davey Boy Smith. Wir haben jetzt kommende Woche haben wir im Match of the Week Halftime Heat, die aktuelle Ausgabe und auch noch so einen kleinen Rückblick auf das MP Arena Match von damals zwischen Rock und Mankind. Da sprechen Chris und ich drüber. Ansonsten jede Menge Stuff da, also patreon.com/headlock.de und steadyhq.com/headlock.de. Da könnt ihr uns unterstützen. Und ansonsten, wenn ihr uns irgendwie auf anderem Wege helfen möchtet, gerne einfach auf der Homepage vorbeischauen. Wir haben einen Amazon-Link da, sprich, wenn ihr einkauft, klickt da drauf, da kriegen wir was davon ab. Und natürlich dann auch PayPal-Spendenkonto, wenn ihr uns da was Gutes tun möchtet, schaut ja gerne vorbei. Und wir freuen uns natürlich auch über positive Bewertungen, sowohl bei Facebook und bei iTunes. So, genug geredet, weiter geht's mit dem Podcast. Und der Ulrich beantwortet jetzt die Frage, ob die Usos eigentlich immer mit in den Pott geworfen werden können.
Ja, oder ich meine, das Schlimme ist ja, bei der SmackDown Division gibt es ja genug Leute, die man immer reinschmeißen könnte, die funktionieren.
So wie Sanity? Wo ist Sanity?
Sanity, wer ist das?
Ich weiß es auch nicht.
Die werden demnächst mal als Begleiter für Nikki Cross an den Ring gehen dürfen.
Das wäre auch mal witzig.
Nach dem Superstar Shake-Up werden sie zu Raw getradet als quasi Entourage von Nikki Cross, die ja auch nichts anstellt seit ihrem Call-Up. Also nichts, wie soll ich sagen, Relevantes.
Das wäre aber mal die Women's Revolution übrigens.
Ja, die kämen dann wieder zusammen, was zusammengehört. Das hätte schon auch einen gewissen Charme, so ist nicht. Und bei Raw gibt es zwei Teams gefühlt und die haben jetzt diese Woche schon gegeneinander gekämpft. Also ich hätte, glaube ich, lieber da ein Rematch gesehen jetzt, wie halt dieses Match zum Beispiel. Ich meine, das läuft ja drauf hinaus. Letzten Endes gehen wir doch einfach davon aus, Miss gegen Shane McMahon bei WrestleMania.
Ja.
Und das heißt, wir haben aber noch einen Pay-Per-View dazwischen, ergo müssen sie diesmal ja quasi gewinnen, weil es sonst ein bisschen zu früh käme, der Split. Aber ich würde es den Usos gönnen, aber es macht keinen Sinn. Ich meine, gut, Shane McMahon, man muss respektieren, was der Mann in seinem Alter für Aktionen abzieht. Beim Rumble, das sah schon sehr spektakulär.
Ja.
Das muss man einfach neidlos anerkennen, aber deswegen interessiert es mich halt trotzdem gar nicht. Und beim Miss hätte ich... Da muss es bessere Verwendungszwecke geben. Immer, eigentlich. Aber also ich denke mal, das Match wird schon okay, weil da stehen drei Leute im Ring, die wissen, was sie tun, und einer, der zumindest für Spektakel da ist. Sie könnten ihm mal beibringen, wie man Punches imitiert. Das wäre auch mal okay. Aber es wird auch nicht
mehr passieren. Das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr in diesem Leben.
Nee, wahrscheinlich nicht. Und deswegen, also es wird... Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass es arg lang dauert, das Match dann. Also das klingt wieder auch wie ein Füller wieder.
So ein bisschen, ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass man hier die typische Hot-Tag-Mechanik hier irgendwie durchziehen wird. Also Shane McMahon wird erstmal einstecken und dann darf The Miz den Safe machen und anschließend geht es dann noch ein bisschen hin und her. Und ich glaube auch, dass es hier vielleicht schon das erste Sand im Getriebe irgendwie so ein bisschen geben wird, zwischen in der Maschinerie Miss McMahon, aber ich glaube, es wird noch nicht zum Bruch kommen. Der Bruch wird irgendwann noch ein bisschen weiter hinten raus kommen, und hier werden sie noch verteidigen. Den Usos schadet's nichts, finde ich, wenn die verlieren. Die sind ja unkaputtbar. Ich meine, die haben sich inzwischen ja so eine Reputation aufgebaut. Die schmeißt halt da rein. Die verlieren das Ding dann irgendwie knapp und unglücklich in einem spektakulären Match. Weil das, glaube ich, wird's wirklich. Ich glaube, das ist wirklich ein unterhaltsames Ding. Ein schnell geführtes Tag-Team-Match, hoffe ich mal. Ne? Also ich möchte da bitte irgendwas jenseits der 10 Minuten sehen. Also 10, 15 fände ich okay. Einfach, dass wir da ein bisschen Flow reinkriegen. Und dann am Ende gibt's das Skull-Crushing-Finale von mir aus und The Miz und Shane McMahon verteidigen. Die Frage ist eben, wie du schon richtig gesagt hast, ne? Wir gehen alle davon aus, dass es The Miz gegen Shane McMahon bei WrestleMania gibt. Also mein Tipp ist, hier kriselt es bereits so ein bisschen. Also vielleicht so ein Zusammenstoß der Beine oder ein Schlag, der daneben geht. Was glaubst du, was könnte hier passieren? Und glaubst du, das gibt schon die ersten Probleme zwischen den beiden hier?
Meist wäre nicht verkehrt. Ich habe aber auch gerade so gedacht, vielleicht greift halt wieder jemand eine dritte Partei ein, damit man eben für Fastlane noch ein anderes Match vorbereiten kann. So, dass jetzt die Bar wieder rauskommt. Ich meine, die wären ja die naheliegenden.
Ja.
Wer soll es denn sonst sein, so ungefähr? Ich meine, New Day werden denkbar, die sind aber beschäftigt mit Cheerleaden diesmal wahrscheinlich. Das war ja so auch nicht geplant.
Ja.
Aber also ich glaube, das klingt schon nachvollziehbar, was du sagst, aber ich kann mir genau, also die andere Alternative wäre, jemand mischt sich ein in irgendeiner Form, dass man es eben noch hinauszögert, den Split-Teaser, in Anführungszeichen.
Ja, schauen wir mal. Also ich glaube, es wird einen ersten Teaser geben. Ich würde auch übrigens so jetzt im Blick auf WrestleMania, es gibt ja auch Gerüchte, dass ein Luke Harper jetzt auch langsam wieder fit ist und vielleicht macht man ja doch dann die Bearded Vegans irgendwie an der Seite von Daniel Bryan komplett und packt die alle zusammen und dann haben wir quasi die Bludgeon Brothers als die Vegan Bludgeon Brothers, die vielleicht nicht mehr ganz so blutig bludgeon und dann eben plötzlich die wieder als Team, die um die Tag Team Titles mitmischen könnten.
Ich überlege auch gerade, wieso, ob nicht in irgendeiner Form man dann Bray Wyatt auch da mit einmischen könnte. Der hat ja auch eine Historie mit Daniel Bryan letzten Endes. Ich wundere mich immer, wo sie den jetzt hingebracht haben. Ich meine, der war ja nicht verletzt, der ist dank Matt Hardy quasi aus dem Verkehr gezogen. Das Tag Team war eigentlich gar nicht mal so verkehrt, die zwei zusammen. Das hat schon funktioniert. Es war halt, ja, es gibt Schlimmeres. Aber ich sag mal so, da war er gut aufgehoben und hat sonst nicht weiter gestört. Also dann, nicht, dass ich jetzt tierisch Wert drauf lege, aber mein Gott, ich finde dass nach wie vor Daniel Bryan einen großen Beschützer in Anführungszeichen braucht, einen Bodyguard, finde ich immer noch ein bisschen eigen. Das hat mich beim Rumble auch doch ziemlich stark irritiert, was das jetzt so, oh Gott. Ja. Warum? Hätte es dann nicht wenigstens jemand über Interessantes sein können? Aber,
Ich finde, die beiden funktionieren von der Kamera eigentlich ganz okay miteinander. Und ich fände es ehrlich gesagt auch lustig, wenn Daniel Bryan da als der große Oberumweltschützer da sich diese beiden Riesen da zur Seite holt. Warum denn nicht? Fände ich lustig. Und beim Bray Wyatt, den will man ja repackagen. Also man sucht ja da irgendwie ein Gimmick. Ich bin ja immer noch dafür, dass er in die Fußstapfen seines Vaters tritt und irgendwie als Steuerbeamter auftaucht oder sonst irgendwas. Fände ich auch cool.
Oder als Hebamme.
Was als Hebamme?
Und die erste oder zweite Folge der zweiten Staffel von Edge and Christian Show.
Habe ich nicht gesehen.
Da hat er dann, ich habe nur alle Folgen gesehen, die waren im Schnitt eher nicht so stark, aber in der ersten Folge war Samoa Joe als Girl Scout Verkäufer, der sich seiner Rivalen entledigt auf Samoa Joes Art halt. Und, und Bray Wyatt war dann halt Hebamme, der halt so mit seinen übersinnlichen Kräften die schwangere Frau schweben lässt und dann sagt, he's coming, und dann pluppt das Baby so raus. Also völlig absurd, aber fand ich sehr lustig. Also war lustiger wie alles, was ein Wyatt sonst so anstellt. Aber naja, Steuerbeamter, ja mei, warum nicht? Es gibt Schlimmeres.
Irvin R. Wyatt oder so, ich weiß es nicht, mal gucken wir mal. Wie ist denn dein Tipp hier? Also du glaubst auch, dass Miss und McMahon hier verteidigen?
Ja, weil einfach die Story sonst komisch wäre, wenn die jetzt schon sich in die Haare geraten, so früh vor WrestleMania. Das wäre zu früh.
Ja, bin ich auch bei dir. Ich glaube, das wird noch ein bisschen gehen. Und wenn wir gerade bei komischen Stories reden, wir haben auch noch das Match um die WWE Raw Women's Championship. Ronda Rousey gegen Ruby Riott. Das schreit alles nach Übergangsgegnerin. Um es mal so auszudrücken. Also ich glaube, über diesen Kampf, also wenn wir nur über diesen Kampf sprechen, sind wir, glaube ich, in 20 Sekunden durch, oder? Weil wir gehen beide davon aus, dass Ronda hier ganz klar verteidigt, oder?
Ja, das sowieso. Aber ich meine, im Prinzip könnte es ein ganz interessanter Kampf werden, weil sie ja mit jemandem im Ring steht, die was kann. Und wo sie nicht quasi alles schultern muss. Und die halt, also er könnte gut anschaubar sein. Das Problem ist halt, dass er so vorhersehbar ist.
Ja.
Außer natürlich eben, dass die WrestleMania-Situation da hier sich auftaucht, nachdem er dass Becky sich einschleicht, verkleidet als Enzo Amore, verkleidet, einschleicht und dann in den Ring springt oder halt eben auch Charlotte rauskommt und sie ablenkt, aber und dann ein Fast-Niederlage, natürlich keine wirkliche, weil das wird nicht passieren, aber ja, mal schauen, also genau, ja. Und ich meine, ich sag mal, von der Ruby ist eine Niederlage gegen Ronda Rousey jetzt auch kein Drama, weil es sowieso jeder erwartet und ihr nicht quasi negativ auslegen wird.
Ja, und Ruby hat jetzt ja auch nicht das allergrößte Standing. Also sie hat ja schon viele Niederlagen eingesteckt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ne? Klar hat sie auch mal hier den ein oder anderen Sieg eingefahren, aber jetzt sie ist ja keine dominante Persönlichkeit im Damengeschehen von Raw oder sonst irgendwas. Also ich glaube auch.
Nee, es ist eigentlich ziemlich schade auch irgendwo, dass die so.
Finde ich auch.
Der ganze Riott Squad, ich meine, dass die zwei Lakaien auf die Fresse kriegen, sag ich jetzt mal, das ist ja okay, aber dass die Anführerin wenigstens, dass die hätte eigentlich ein bisschen mehr Dominanz, mehr Wucht, mehr Relevanz haben müssen, finde ich. Und das war aber irgendwie nie der Fall.
Ja, ich bin auch mal gespannt, ob man das noch irgendwie schafft, dass man, es ist ja immer der Riot Squad, also da steckt ihr Name drin, also man soll es irgendwie schon mal probieren, sie da auch wirklich etwas stärker darzustellen, wie du schon gesagt hast, also ich finde es auch okay, auch wenn ich finde, dass sich Liv Morgan und Sarah Logan auch jetzt gerade in den letzten Wochen echt noch mal verbessert haben und da auch mehr Persönlichkeit gezeigt haben, aber sie sind eben dann doch einfach nur die beiden, die einfach auch jetzt zuletzt weiterhin sehr, sehr oft und sehr viel auf die Nase bekommen haben. Da muss man einfach so ganz klar sagen.
Und bei Liv Morgan habe ich halt auch, kommt immer das Problem dazu, dass er halt wie eine zweitklassige Alexa Bliss aussieht.
Ja, so ein bisschen. Also,
und wenn man die beiden im gleichen Brand hat, dann fällt es halt erst recht auf, so ungefähr.
Ich finde auch, dass die beiden sich so ein bisschen vom Look einfach auch ein bisschen absetzen. Ich mag die beiden oder diese ganze Gruppierung eigentlich ganz gerne. Man weiß aber auch da offensichtlich nicht genau, was man mit denen anfangen soll oder wie man die irgendwie richtig platzieren soll, weil, sind wir ehrlich, auch den Namen Riot verdient die jetzt nicht so richtig. Also die sind nicht drei, die dafür Chaos sorgen würden. So ähnlich wie Sanity passt auch gut dazu. Da weiß man auch nicht genau, was man damit macht. Lass uns mal ganz kurz weil es, glaube ich, auch ein bisschen relevanter noch ist, wenn ich mir so die Reaktionen da draußen anschaue, über die Geschichte mit Becky und Charlotte reden. Ne? Du hast schon gesagt, du vermutest, dass hier irgendwie zumindest ein Zeichen gesetzt wird. Das denke ich auch. Ich glaube auch, dass wir eine Becky hier sehen werden, die sich vielleicht mit einem Ticket in die erste Reihe setzt und sagt, hier, ne, ich bin zwar suspendiert, aber ich darf ein normaler Zuschauer sein oder so. Wie gefiel dir jetzt die ganze Sache in den letzten Wochen? Also ist ja eine Charlotte, also eine Becky ist suspendiert worden und ist quasi aus dem Main Event von WrestleMania rausgeworfen worden. Eine Charlotte wurde handpicked bei Mr. McMahon in den WrestleMania Main Event reingesteckt. Wie gefiel dir das? Weil die Emotionen kochen da hoch und die Leute sind da absolut hinter. Und auch wenn du mal die Klickzahlen bei YouTube anschaust, die ganzen Videos, also dieses Ankündigungsvideo von Raw, als Vince McMahon da Charlotte präsentiert hat, das hat so viele negative Reaktionen und Daumen runter bekommen. Das war schon krass. Wie hat dir die ganze Situation hier gefallen?
Ich finde, wir haben ja eigentlich alle damit gerechnet, so dass letzten Endes ein Triple Threat raus wird.
Oh, ja, da haben nicht alle mit gerechnet.
Ja, also ich glaube, ja gut, also ich sag, okay, ich habe auch schon den Eindruck gehabt, dass es drauf hinauslaufen wird, einfach damit man quasi auf Nummer sicher geht, dass es auch wirklich die größtmögliche Matchart wird und bla blub, das muss einfach sein, auch wenn Becky gegen Ronda mir auch mehr sagen würde, vor allem wenn dann The Man auch gewinnt, hoffentlich natürlich, aber ich finde die Art und Weise, wie das, ich finde es eigentlich ganz cool, dass man hier so Charlotte in den Mix mit Nye wirft und wenn, dann warum nicht so? Warum nicht so als Stinkefinger an die Deppen da draußen so ungefähr? Ich meine, dann kann man sie wieder gut, eigentlich hat man jetzt dann zwei Heels, wenn man so will. Ich meine, gut,
ja, natürlich.
Becky ist ja quasi ein Sonderfall, aber Charlotte ist als Heel eh immer besser und das so als williger Helfer für den bösen Boss, in Anführungszeichen, da macht sie eh eine bessere Rolle. Das passt schon ganz gut. Es ist halt ein bisschen abrupt gekommen. Ist jetzt eigentlich Becky wirklich verletzt oder nicht?
Es hieß, dass sie ein bisschen angeschlagen sein soll, aber ich glaube, das wird nicht so dramatisch sein. Ist ja bei Seth Rollins ähnlich. Also er hat ja auch eine Rückenverletzung und ich glaube, ganz im Ernst, ich glaube, jetzt gerade im Vorfeld von WrestleMania, glaube ich, streut WWE auch extrem viel Gerüchte. Und was mir bei dieser ganzen, also wir haben es ja auch mitgekriegt. Ich habe ja beim letzten Podcast habe ich ja hier mit Kai gesessen und Kai hat ja ganz klar gesagt, er will ein Singles-Match haben. Ich habe gesagt, ich kann auch gut mit einem Triple-Threat-Match leben, weil es für mich auch einfach das größtmögliche Match ist, was du haben kannst und was man auch mit den Hintergründen der jeweiligen Persönlichkeiten da gut aufbauen kannst. Ich weiß, dass wahrscheinlich 95% der Leute da draußen für das gewesen sind, was Kai gesagt hat. Ist auch vollkommen okay. Ich finde, was WWE hier momentan sehr, sehr clever macht, um diese nüchterne, analytische Perspektive mit reinzubringen, ist, ich finde, die gehen total gut mit dem Flow gerade. Die worken gerade alle Leute da draußen, die pro Becky sind oder einfach dieses Einzelmatch haben wollen. Und wie du schon gesagt hast, eine Charlotte als die wirklich von dem Boss persönlich ausgewählt worden ist, weißt du, wenn du dann unter den Videos liest, so, ja, da hat Vinnie Mac sich wieder eine Blondine mit großen Brüsten ausgesucht, das gefällt ihm, wie oft musste sich Charlotte wohl für den hinlegen und also Dinge, die halt total unter der Gürtellinie natürlich sind und natürlich auch absolut respektlos sind, aber WWE, also die lesen da, die kriegen das ja mit, die verstehen ja, wie die Emotionen da draußen sind, und das machen die mit der absolut großartig. Kann ich nicht anders sagen. Ich finde, das ist so clever, wie man das gerade aufbereitet. Man baut damit Becky noch viel, viel stärker auf, als sie ohnehin schon over ist. Darum geht's doch bei Wrestling. Darum geht's auch bei WrestleMania. Du willst doch diese Geschichte haben, dass der eine Held wirklich gegen alle Widerstände dann irgendwie nach oben kommt, ne, und dass dann der böse Boss noch mit ins Spiel kommt und die eine, die eigentlich überlegen ist, und dann noch die Verletzung und die Suspendierung und bla bla bla. Ich finde das gut, wie man das macht. Ich kann das nicht anders sagen. Ich weiß nicht. Ich kann das alles. Ich weiß, dass da viele Emotionen mitkochen, aber ich finde die Art und Weise, wie das gerade erzählt wird, richtig spannend. Und für mich ist das eine Art und Weise, mit der ich richtig Bock habe auf diesen Kampf. Egal, welcher Kampf da bei WrestleMania bei rauskommt, ich habe da Bock drauf. Und ich finde, das wird besser aufgebaut, zum Beispiel, als Seth Rollins gegen Brock Lesnar. So als Beispiel.
Ja, das liegt auch daran, dass beim Aufbau, wenn alle Parteien auch wirklich da sind, hilft es halt einfach. Also ich kann mit beiden leben. Ich hätte auch, glaube ich, lieber das Einzelmatch, aber wenn ein Triple Threat rauskommt, dann sind es zumindest drei Leute, die man da drin sehen wollen, täte. Ich meine, weil Charlotte, egal was man von ihr hält, sie kann ja doch ein bisschen was. Gut, dass die Vince McMahon Approval-Optimierung mir auch nicht so zusagt, das habe ich ja öfters gesagt.
Beiläufig.
Ja, so ein bisschen Basketbälle, sage ich hier nur. Aber wäre von mir aus, könnte ich auch verkraften, kein Thema. Ich meine, vor allem, wenn es ein Main-Event ist und am Schluss Becky gewinnt, ist mir eigentlich egal, ob sie gegen ein oder zwei Leute gewinnt. Jawohl. Aber ja, das hat was. Aber ja, wir werden ja, also mal gucken, ob es in diesem Match eine Rolle spielt. Wobei es natürlich auch recht lustig ist, dass hier ja der Interbrand-Konflikt so quasi zentral ist. Weil sind ja schließlich SmackDown-Frauen, die da hier gegen die Raw-Championess dann
antreten. Das stimmt. Das stimmt, aber das weicht ja eh alles gerade so ein bisschen auf. Da muss man auch mal gucken, wie das da weitergeht.
Es wird geshake-upt, natürlich.
Ja, das auf jeden Fall. Da wird eigentlich durchgeschüttelt noch nach WrestleMania. Aber nichtsdestotrotz, ich finde mit dieser Frauenkonstellation gerade mit Ronda, Becky und Charlotte, ich finde das super interessant, und darum geht's mir beim Wrestling. Ich finde, das ist Drama, das bringt Emotionen mit, das bringt auch Emotionen bei den Zuschauern mit. So muss das doch sein. Weißt du, klar, jetzt drücken alle Daumen runter und so. Und am Ende sitzen wir dann alle da. Und wenn, also wie gesagt, unter der Voraussetzung, dass Becky das Ding am Ende gewinnt. Und dann jubeln wir trotzdem, wenn die den Gürtel sich holt. Einfach weil man das so schön aufgebaut hat. Das haben wir doch schon so lange mal gewollt eigentlich. Und wie gesagt, alles unter der Voraussetzung, dass Becky das Teil dann auch wirklich bei WrestleMania gewinnt und dann als die Championess dasteht. Aber ich finde das toll. Hier der Kampf. Da erwarte ich mir ein solides Match, aber mehr dann irgendwie auch nicht. Und als eine ganz klare Titelverteidigung plus ein bisschen Storyline dann außenrum. Und du hast ja auch schon gesagt, bei dir ist es nicht anders.
Ja. Okay. Kann man kurz und knapp so sagen.
Ja. Der kürzeste Podcast der Welt, ja. Ja, dann die nächste Frage, ne? Wir haben ja noch jetzt die zwei großen Elimination Chamber oder No Escape Matches, je nachdem. Noch ausstehen, ne? Einmal um die WWE Championship und einmal natürlich um die neu eingeführten WWE Women's Tag Team Championship. Was glaubst du, was wird Main Event?
Ich glaube, dass schon konservativ der Männertitel am Schluss kommt, weil es ist zwar eine Frauenpremiere wieder, Women's Evolution, bla bla, aber es ist halt trotzdem nur in Anführungszeichen ein Tag-Gürtel. Und wenn man so schaut, da sind halt doch anteilig relativ viele aus der zweiten Reihe dabei. Mhm. Und dann viele außen vor. Du hast keine Asuka, keine Alexa Bliss. Zugegeben, wie sollten die da auch jetzt denn vorkommen? Wobei eine Asuka wäre kein Problem. Ja gut, die hat einen Titel, dann macht es natürlich auch keinen. Warte mal. Wobei, ja. Wieso eigentlich auch nicht? Gab es ja früher auch schon mal. Also ich glaube, dass die mit dem eigentlich würde ich mich nicht wundern, wenn sie mit dem Match anfangen.
Also
mit den Frauen, meine ich.
Ja, mit den Frauen, ja. Könnte ich mir auch durchaus. Ich tue mich da auch schwer mit. Ich habe jetzt heute war ich tatsächlich auf dem Trichter, dass ich gedacht habe, ja, vielleicht beendet man das eben auch mit dem Damen, einfach weil es was Neues ist. Zugleich habe ich dann aber drüber nachgedacht, auf wen ich da tippen würde. Und dann glaube ich, nee, damit wird man nicht aufhören. Also ich glaube auch, dass hier der Elimination Chamber der Männer quasi die Show abschließen wird. Dann lass uns mal zuerst das Elimination-Match der Frauen hier irgendwie besprechen. Also wir haben, wie gesagt, den Elimination-Chamber. Es geht um die erste WWE Women's Tag Team Championship und wir haben folgende Teams. Wir haben Nia Jax und Tamina, wir haben die Riot Squad, also Liv Morgan und Sarah Logan. Wir haben Mandy Rose und Sonya Deville, garantiert nicht Absolution. Wir haben die Iconics, Peyton Royce und Billie Kay und wir haben Bayley und Sasha Banks und natürlich Naomi und Carmella. So, ganz viel Zeugs und ganz viel voll. Was erwartest du dir hier von dem Kampf? Mal ganz, ganz blöd gefragt. Also, wir haben ja wirklich hier viele Damen auf einen Schlag im Ring. Was denkst du, wie wird das?
Ich hoffe, interessant auf jeden Fall. Also, ich bin überzeugt, dass relativ viel wieder schiefgehen wird. Es war ja beim Rumble-Match jetzt auch nicht anders, dass da ein paar sehr holprige Sachen waren. Das liegt so an der Unerfahrenheit und an der Unfähigkeit einiger Leute, die dabei sind, oder beides zusammen. Aber ich könnte es mir sehr interessant vorstellen. Ich meine, Problem ist, da ist halt viel Füller. Wenn ich bös gesagt, da sind halt einfach ein paar Teams drin, wo man von vorne weg sagt, ja, die sind halt nur da, dass sie da sind. Mhm. Also meiner Meinung nach jetzt, wo ich so drauf schaue, ich würde sagen, ich glaube, weil es einfach zu naheliegend ist, dass, und deswegen wird es genauso passieren, dass Nia Jax und Tamina gewinnen, die Monster. Ja. Weil halt, naja, alles kann und darf, egal ob es jetzt gut anzuschauen ist oder nicht, so ungefähr. Oder wenn man viel gut Moment wollte, dann würde ich auf Naomi und Carmella tippen.
Da glaube ich überhaupt nicht dran. Also das ist jetzt der absolute Außenseiter-Tipp, müssen wir gucken, wie da die Quoten sind. Nee, also ich glaube, wenn du einen Feel-Good-Moment haben willst, dann gewinnen das Bayley und Sasha.
Ja, die sind mir zu langweilig. Also die sind zu, wie soll ich sagen,
offensichtlich.
Zu lang dabei und haben zu wenig Momentum und zu wenig Kick. Ich meine, eine Naomi, ja gut, aber ich habe den Eindruck, dass Carmella irgendwie so richtig in den Flow kommt, durch halt Fabulous Truth halt vor allem. Ich finde übrigens, hier ein US-Title-Match hätte ich auch sehr cool gefunden. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht kommt das ja doch noch in die Pre-Show oder irgend so. Weil eigentlich ist es sau cool, dass Truth mal auch wieder was gewinnen dürfte. Es war schon sehr witzig. Und also irgendwie, ich finde faszinierend, was aus Carmella geworden ist. Einfach, weil man ja immer so, wie sie Championess war, so als super Nervfrau mit dem Anhängsel Ellsworth, hat man sie. Und jetzt aber, seit sie die Haare gefärbt hat, ist sie irgendwie voll auf dem Aufwärtstrend. Und ich finde. Ich fände es, das wäre eine Feel-Good-Story, nicht unbedingt realistisch, aber Sasha und Bayley sind halt irgendwie so ein bisschen, ja, wäre okay. Also, das wäre meine dritte Wahl. Die anderen drei haben keine Chance, das kann man vergessen. Das ist, nee. Ja, aber letzten Endes wären es ja doch die Heels. Also, so gesehen ist es egal, ob ich jetzt Feel-Good oder nicht finde.
Also ich bin eben auch gespannt darauf, wie man hier noch verschiedene Charaktere auch irgendwie innerhalb dieses Matches platziert. Man hat ja die Iconics ja zuletzt als super clevere dargestellt, die sich ja dann auch gerne mal rausgehalten haben und so ein bisschen, durch ihre Verschlagenheit irgendwie agiert haben. Ich glaube, wie hießen sie, die Smartconics oder wie habe ich irgendwie sowas gelesen? Das hat mir ganz gut gefallen. Man hat auch in den letzten Wochen ja auch gesehen, dass man eine Mandy Rose, dass man mit der ein bisschen was plant. Wir haben diese schwelende Fehde natürlich dann mit Naomi noch mit dabei. Also diese beiden Teams werden sich da garantiert behaken. Und ansonsten, also mein Tipp hier geht auch Richtung Nia Jax und Tamina, einfach weil ich glaube, dass wenn du einen neuen Titel einführst und WrestleMania so nah vor der Tür steht, dann willst du nicht vorweg den Feel-Good-Moment haben, sondern ich glaube, den Feel-Good-Moment, den kriegen wir dann bei WrestleMania, wenn sich dann Bayley und Sasha das Ding dann nämlich sichern werden, weil wirklich dann im schönen, normalen Tag-Team-Match. Weil ich glaube, dass jetzt hier werden sich die beiden großen Frauen durchtanken, um es vorsichtig auszudrücken, und das Gold holen und damit die ersten Champions werden, weil die einfach die absolut klaren Heels hier sind. Und du brauchst, also die als erste Champions halte ich für sinnvoller im Sinne von WrestleMania-Booking, als wenn du die beiden guten Mädchen hast. Weil die Leute wollen, glaube ich, Bayley und Sasha sehen. Das ist jetzt meine Vermutung. Das war ja auch lange Zeit so die Top-Geschichte. WWE hat jetzt auch diese Geschichte noch mit Sascha, mit einer Schulterverletzung, hat man ja auch so ein bisschen forciert. Sie soll wohl geklärt sein für Sonntag und so, aber ist da wohl angeschlagen. Und mal im Ernst, da kann man doch eine richtig schöne Underdog-Story draus machen, dass Sascha kämpft und kämpft und kämpft, am Ende verliert sie dann trotzdem. Und dann kämpft er aber eben weiter und bei WrestleMania holen sich dann das Ding. Das ist so mein Tipp hier. Und ansonsten bin ich da auch bei dir. Ich glaube auch, dass hier so ein paar Spots dabei sein werden, die nicht 100% sauber sein werden. Ich rechne damit, dass eine Naomi von irgendeinem Pott runterspringen wird oder sonst irgendwas. Und ja, aber ich bin vor allem neugierig, wie man eben die verschiedenen Charaktere hier platzieren wird, damit man da auch was von hat. So, weißt du, weil das ist ein First und das muss eigentlich zünden. Wenn das jetzt gleich eine Katastrophe wird, ist das ein denkbar schlechter Start für einen neuen Championship. Wir haben zuletzt beim Universal Title gesehen, was daraus wird, wenn am Start schon was problematisch wird. Das hoffe ich jetzt hier einfach mal nicht. Deswegen, naja, Jax und Tamina machen das. Finde ich das gut. Ich kann damit leben, sag ich mal so. Wie ist es bei dir?
Ja, ich meine, man muss es hinnehmen, sagen wir es so. Ich denke mir auch
gerade. Kannst ja eh nicht ändern.
Nee, ich denke mir gerade, dass Tamina muss sich eigentlich wie im Himmel vorkommen die letzten paar Wochen, weil im Verhältnis zu ihrer Partnerin kann sie eigentlich nur gut ausschauen. In so ziemlich allen Belangen fast schon. Und muss nicht mal was sagen, auch noch. Also kann sich das auch noch sparen und darf quasi auf dem, ja, da, im Windschatten quasi den besseren Eindruck abgeben. Aber es wird drauf hinauslaufen. Ich habe auch gerade so, es wurde ja noch nichts gesagt, wie der Titel verteidigt wird in Zukunft. Dass das ja Interbrand-mäßig oder
Interbrand, genau.
Ist halt dann bleibt halt auf dem Brand so lang, aber wie oft wird dann Interbrand-Matches immer nur bei Pay-Per-Views? Das heißt, wenn das hier rum ist, die nächsten drei Wochen wird er dann nur auf Raw verteidigt. Also
keine Ahnung.
Wird er überhaupt so oft verteidigt? Wahrscheinlich. Oder liegt er drei Wochen rum, bis dann halt Fastlane ist? Wer weiß das schon? Also da gibt es viel, was interessant sein kann, denke ich.
Ja. Schauen wir mal. Und Tamina war noch nie so relevant, wie es hier ist. Die ist ja auch jetzt nicht absolute Katastrophe, aber ich mag die auch. Ich finde, die hat nicht viel, was mich irgendwie interessiert, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Trotzdem glaube ich, dass die hier mit Nia Jax zusammen den Titel holt und dann eben haben wir die Monster quasi als Champions. Es passt ja auch ganz gut zu der Position, die Nia Jax zuletzt eingenommen hat, auch generell dieses Attention-Grabbing, was sie dann immer da gemacht hat. Also das passt für mich und sehen wir weiter, wie sich das dann entwickelt. Dann haben wir noch das finale Match, den Main Event, den Elimination Chamber um den WWE Championship. Ich sage jetzt einfach mal Main Event, wir wissen es aber noch nicht. Da haben wir Daniel Bryan, den Champion. Wir haben AJ Styles, Jeff Hardy, Randy Orton, Samoa Joe und Kofi Kingston, der ja für den verletzten Mustafa Ali eingesprungen ist. Und ich glaube, letzteres hat dir, glaube ich, das hat dir ein bisschen wehgetan, oder? Weil du magst ja den Mustafa ganz gerne.
Ich finde es sehr schade. Ich meine, Kofi ist ein sehr guter Ersatz. Der ist sehr sympathisch, der ist auch von den New Day-Leuten mit Sicherheit der Beste für so eine Rolle. Das hat er ja bei SmackDown ja auch sehr elegant, hat ja super gepasst. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man sowas mit einem Big E überhaupt nicht und mit einem Xavier Woods leider halt auch nicht, kann man sowas nicht machen, finde ich. Das fühlt sich nicht richtig an. Mit einem Kofi, so einem Veteranen quasi, der aber halt auch was leisten kann, da passt es. Das ist ja auch schon faszinierend, dass das so kurzfristig so gut zusammenpasst, obwohl das Ding ja ganz offensichtlich für eine ganz andere Figur gedacht war, die Rolle. Der, ich meine, ein Mustafa Ali ist dann doch nur eine ganz andere Nummer halt. Wobei ich mir auch denke, der wäre damit so hart gepusht worden, ob das nicht ein bisschen schnell kommt. So sehr ich ihn auch mag, kommt ein bisschen dick aufgetragen, dass er so.
Das stimmt.
So ist. So gesehen ist das der Verlust. Zu verkraften, zu verschmerzen, falsch, ne, passt nicht so ganz der Ausdruck. Also ich hätte ihn schon lieber im Match gehabt, logischerweise, aber sollte er nicht sein, Joe hat es verhindert, oder je nachdem, wenn man jetzt glauben mag, wer der letzten Endes der Auslöser war. Aber Kofi Kingston ist ein sehr guter Ersatz, also insgesamt,
bin ich bei dir.
Insgesamt tue ich mir ein bisschen schwer mit dem Match. Ich glaube, dass es sehr gut wird, da sind eigentlich nur Leute drin, die sehr gut bis zumindest gut sind, wenn sie motiviert sind zumindest, aber ein Jeff Hardy gibt mir halt leider auch nicht mehr so viel und Randy Orton noch aus dem RKO auch nicht mehr so viel. Ich meine, ich tue mir schwer, ich befürchte, dass ich nicht so begeistert sein werde vom Match, wie es eigentlich verdient hätte.
Wahrscheinlich. Ja, man hat hier natürlich so ein paar wie soll man sagen, so ein paar Leute, die kann man per Streichverfahren eigentlich schon so aus dem Match nehmen, ne? Also Kofi Kingston ist als Ersatz reingesprungen, wurde sehr dominant dargestellt. Glaube ich nicht, dass der das Ding gewinnt. Der wird seine Spots kriegen und der wird für das Spektakuläre zuständig sein. Der wird halt wahrscheinlich im Käfig rumspringen und auch da sich diesen Spider-Man-Spot machen, wenn er sich da irgendwo reinhängt. Aber ich glaube trotzdem, dass er da im Ausgang des Matches keine größere Rolle spielen wird. Ich glaube auch, dass ein Jeff Hardy keine größere Rolle übernehmen wird, weil ne, wo den sehe ich nicht in einer entscheidenden Position auf dem Weg zu WrestleMania. Dann kommen wir mal zur Geschichte mit Samoa Joe. Hat bis jetzt im Main-Roster die großen Matches irgendwie nie so richtig gewonnen. Schwierig. Mal gucken. Ich würde ihm das super gönnen, habe ich ja schon gesagt. Ich finde es total cool, wenn er hier was gewinnen würde. Glaube ich aber nicht dran. Und dann sind wir wieder bei Daniel Bryan und AJ Styles. Also, ne, AJ Styles kann man Titel immer geben. Ich finde aber, ehrlich gesagt, ich würde Daniel Bryan gerne als Champion zu WrestleMania sehen. Ich weiß, es gibt andere Gerüchte irgendwo, aber ich sehe gerade keinen Grund, weshalb man ihm den Titel abnehmen sollte, weil du kannst auch mit ihm als Champion die Geschichte weitererzählen, du kannst neue Gegner aufbauen und er ist ja auch jetzt nicht, klar ist er Heel irgendwie, oder das heißt nicht irgendwie, er ist Heel, Ausrufezeichen, aber er ist ja trotzdem immer noch jemand, der spektakulär kämpft, der gute Aktionen zeigt, der auch gute Matches zeigt. Ich finde, den kannst du gegen verschiedene Leute setzen, ohne dass man da jetzt dieses klassische Muster irgendwie zurückgreifen muss. Ich weiß nicht, also wen siehst du denn hier jetzt als mögliche Siegeskandidaten und warum?
Also ich würde davon ausgehen, dass Daniel Bryan es bleibt, weil einfach ich das Gefühl habe, dass sie der Turn so immer noch weiter einen Pfad zulegt, eben auch jetzt durch, gut, auch wenn ich jetzt Rowan nicht so spannend finde, aber es ist ja, es geht ja weiter, quasi, Work in Progress sozusagen. Ich finde ein Daniel Bryan als hassenswerter Veganer, was er ja dann ist offensichtlich, der als jemand, der den Titel wieder jagen müsste, der hätte nicht so die, der funktioniert nicht so, da ist er nicht so relevant wie jemand, der jetzt den Titel hat mit seinem Hanfgürtel, quasi.
Ja.
Deswegen müsste das eigentlich bleiben, sinnvollerweise. Kofi sicher nicht, Mustafa wäre es auch nicht geworden, der hätte halt cool aussehen dürfen, aber es ist viel zu früh. AJ Styles würde ich jetzt, klingt böse, aber den kann man auch mal ein bisschen aus dem Rampenlicht nehmen, weil der war so lange Titelträger und der darf sich ruhig mal ein bisschen erholen. Ich darf mal eine andere Konstellation. Jeff Hardy ist US-Title, wenn schon. Randy Orton ist Special Attraction, der rauskommt, einen AKO setzt und wieder geht. Das passt auch. Joe, fände ich, wird es ihm auch gönnen, aber es macht in der aktuellen Situation weniger Sinn, wie es gemacht hätte, wenn er jetzt AJ Styles irgendwann mal besiegt hätte in ihrer Blutfehde quasi. Da hätte ich es als sinnvoll erachtet wie jetzt. Also deswegen kann ich es mir da auch nicht vorstellen. Aber ja, also eigentlich, ich würde auch sagen, dass sinnvolle und logische wäre, Daniel Bryan gewinnt irgendwie am Schluss, ganz normal halt.
Ja, bin ich bei dir irgendwo. Also es gab ja auch dann die Gerüchte, dass man bei Fastlane dann eben einen Three-Way hat, also den Three-Way, den ich eigentlich für WrestleMania haben wollte, also Daniel Bryan gegen AJ Styles, gegen Samoa Joe, in irgendeiner Art und Weise. Mal gucken, es gab ja auch die Gerüchte, dass wir eventuell bei WrestleMania Randy Orton gegen AJ Styles sehen, also mal sehen. Also da gibt's genug Variablen. Ich finde derzeit, wenn es um die Charaktere geht, um die Entwicklung und um die Leute, die wirklich da derzeit SmackDown den Stempel aufdrücken, muss es eigentlich Daniel Bryan sein. Ich möchte auch gern den Hanfgürtel noch ein bisschen behalten und vor allem möchte ich gerne sehen, dass Daniel Bryan einfach mit dieser nervigen Attitüde, die er gerade hat, dass er da auch wirklich den Leuten das unter die Nase reiben kann, dass er Champion ist und so. Das unterhält mich derzeit, deswegen möchte ich das weitersehen, da bin ich dann mal ganz furchtbar egoistisch.
Wobei eine Figur, die ich auch gerne in dieser Konstellation, jetzt ist ja, geht nicht, aber später auch in Alma, halt Andrade natürlich, pardon, Andrade hätte da gut auch die Rolle, also man hätte ihn nicht in das Programm von Ali stecken können. Das macht natürlich keinen Sinn. Da kann ja nicht das Face-Programm übernehmen plötzlich. Aber den in den Mix reinschmeißen, was ja gerüchteweise auch notwendig ist, damit er nicht zur All Elite geht, haha, wie so oft inzwischen, bei allen möglichen. Deswegen hat ja Revival den Titel gewonnen, wie wir alle wissen.
Mhm. Alle gehen zu All Elite, wenn sie den Titel gewinnen.
Genau. Aber Andrade könnte mit allen diesen Leuten, hat ja auch schon, der kann mit allen Supermatches fahren. Also deswegen würde ich den gerne dann noch neigemischt sehen. Das Aber kann ja jetzt diesmal nicht passieren. Der hat aber gar keine Rolle eigentlich. Das ist stimmt, der fehlt ja komplett wieder bei diesem Pay-Per-View.
Ja, aber wie gesagt, das meine ich ja, wir haben ja hier so ein paar Leute, die einfach draußen sind. Und ich glaube, die hebt man sich für Fastlane auf. Also ich glaube, man splittet hier so ein bisschen die beiden Kader. Vielleicht, um Kräfte zu schonen oder auch um Storylines und Kreativität zu schonen. Ich weiß es nicht. Aber klar, wir haben auch keinen Rey Mysterio zum Beispiel, haben wir auch nicht im Match.
Ja, der ist für mich so ein Randy Orton. So, und den kann man mal zwei Matches Naito und dann wieder rauslassen. Die Leute freuen sich, wenn sie ihn dann mal wieder sehen. Aber der muss jetzt nicht irgendwas eine relevante Rolle heutzutage noch spielen.
Aber die Matches gegen Andrade waren fantastisch.
Ja, aber eben, der ist als Aufbauhilfe für einen Andrade, sag ich jetzt mal. Ja. Aber ich brauche jetzt nicht, Rey Mysterio gewinnt den Titel. Es kann er machen, gibt sicher Schlimmeres, warum auch nicht. Der kann ja noch was, er ist noch jung genug, dass er im Ring funktioniert. Aber so als Aufbauhilfe für eben für den Andrade, super, her damit. Von mir ist auch Brian gegen Andrade gegen Mysterio, wäre auch ein Match, wo ich anschauen würde. Ja, schauen wir mal. Also gegen Randy Orton brauche ich relativ niemanden. Das ist unfair, weil wenn er Bock hat, dann kann er ja auch noch was. Aber den brauche ich nicht in einem Three-Way mit irgendjemand. Da hätte ich lieber jemand wie einen Andrade. Oder halt auch, ja gut, ich wollte gerade sagen, Rusev. Nakamura können sie auch behalten. Aber ein Rusev, aber der ist jetzt erstmal mit R-Truth beschäftigt, schätze ich. Auch okay.
Ja, gucken wir mal, ja, das auch da, ich glaube, das ist auch was man dann beim nächsten Pay-Per-View sich irgendwie aufsparen wird. Irgendwie. Mal gucken, also ich tippe hier auf Daniel Bryan und damit sind wir da auch schon durch. Ne? Also ich glaube, wir hoffen ja hier beide auf Daniel Bryan als Titelverteidiger. Was glaubst du, was sehen wir für ein Pay-Per-View hier? Glaubst du, da gehen wir beide mit einem fröhlichen Strahlen raus oder sagen so, ja, das war okay?
Ich glaube eher, es war okay und vielleicht wird man positiv überrascht. Also ein fröhliches Strahlen tue ich mir schwer, weil einfach zu viel Matches da sind, wo man sagt, die bräuchte ich. Wenn sie nicht wären, würde ich sie auch nicht vermissen. Ja. Aber es hat das Potenzial, positiv zu überraschen, sagen wir es mal so.
Ja. Ich glaube, also ich sag mal so, ich hoffe einfach, dass die großen Matches abliefern und dass wir ein paar Storyline-Entwicklungen bekommen. So, damit wäre ich dann schon zufrieden. Also ich will da irgendwie diese Andeutung mit Ronda, Becky, Charlotte würde ich gerne weitersehen. Ich würde vielleicht auch dann nochmal so gerne sehen, was man jetzt mit Braun Strowman da wirklich vorhat. Ich tippe drauf, dass das mit Drew McIntyre weitergeht. Und dann eben auch, dass die großen Main Events, also die Elimination Chamber-Dinger, dass die überzeugen. Elimination Chamber war bei den Herren immer super unterhaltsam. Ich hoffe, dass es auch bei den Frauen funktioniert. Und eigentlich bei dem SmackDown Elimination Chamber Match mache ich mir da relativ wenig Sorgen drum, dass das ein gutes Match wird. Und bin da einfach gespannt, wie es ausgeht. Also ich hoffe auf einen soliden bis guten Event. Mehr erwarte ich mir davon nicht. Also mit der Einstellung gehe ich da dran. Dann kann ich vielleicht auch nicht enttäuscht werden. Also ich bin nicht mega gehypt. Ich glaube, bei dir ist es ähnlich.
Ja, kann man so sehen. Also ich bin vorsichtig, sehr vorsichtig, optimistisch. Schauen wir mal, was rauskommt. Das Potenzial ist da. Also ich hoffe, ich wünsche mir auch, dass es aber nicht allzu lang dauert. Weil nach Rumble wieder war wieder die Erkenntnis, es muss nicht alles 5 Stunden dauern.
Nein, das ist richtig. Nicht immer ist die Länge entscheidend. Ich hoffe auch, dass wir so bei 3, 3,5 Stunden, denke ich mal, werden wir da halt schon rauskommen. Mal sehen. Es sind nur 7 Matches. Ich denke, es könnte noch eins dazukommen für die Kickoff-Show und dann war es das aber auch. Mal sehen. In dem Sinne sind wir ja eigentlich auch schon durch mit der Vorschau zum Elimination Chamber zu No Escape. Liebe Leute da draußen, ihr wisst, wenn euch das hier gefallen hat, also sprich, wenn ihr jetzt hier bis hierhin durchgehalten habt und ihr sagt, Mensch, von den Jungs möchte ich gerne noch ein bisschen mehr hören, wisst ihr, wie ihr uns auf Patreon und Steady unterstützen und erreichen könnt. Da sind wir mittlerweile bei weit über 100 Podcasts, habe ich schon ein paar Mal jetzt gesagt. Vor allem aber auch, da gibt es jetzt die Abstimmungsmöglichkeiten noch immer zu den Helden aus der zweiten Reihe. Derzeit führt Bam Bam Bigelow. Wir haben jede Menge Podcasts da, schaut gerne vorbei und könnt uns da natürlich auch gerne schreiben. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schickt uns die an fragen@headlock.de, besucht uns auf Instagram und auf Facebook natürlich. Ulrich, kann man dich eigentlich auch irgendwo erreichen? Habe ich, glaube ich, schon lange nicht mehr gefragt. Wo erreicht man dich eigentlich?
Bei Kernspieler. mein fantastischer YouTube-Kanal mit schlechten Videos und ein bisschen meinen kleinen Privatpodcast, wo ich viel blau um nichts mache, heißt er, Leute fragen mich, ich antworte. Das wäre eine Option. Also Kernspieler ist der Kanal, die Webseite ist kernspieler.de. Da gibt es aber nichts außer den Link der E-Mail und die wäre ulrich@info@kernspieler.de. Kommt alles bei mir an, außer ich habe es falsch konfiguriert. Wer möchte, wie gesagt, ich stelle keinen Anspruch auf fantastische, originelle, tolle Videos, sondern einfach irgendeinen Quatsch. Aber wer das mal meint, die haben auch meistens nichts mit Wrestling zu tun, außer dass ich ein sehr hübsches D-Generation X-Pack-Sweatshirt in meinen Videos anhabe, wenn man mich sieht. Hui.
Da bin ich auch immer noch ein bisschen neidisch drüber. Das wollte ich immer als Jugendlicher, wollte ich das immer haben und habe es nie gekriegt, weil man das damals nicht bekommen hat.
Ja, mich hat letztens auch jemand gefragt, wo ich es denn her habe. Mir wurde es geschenkt, weil heutzutage ist es schwer zu kriegen. Das glaube ich. Ja. Ich denke immer noch, derjenige wollte es halt loswerden und hat sich zufällig daran erinnert, dass ich mal gesagt habe, ich mag Wrestling ja. Aber ich habe leider schon lange vergessen, wer es war, aber ich freue mich immer noch drüber.
Ja.
Ich habe auch eine X-Pack-Action-Figur mal bekommen. Das war auch sehr interessant. Ich denke mal, will mir hiermit jemand irgendwas sagen? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber könnte ja auch sein. Nein, also, ja, Kernspieler gibt's und da zu 100% ich, sozusagen.
Hurra. Genau, 100% Steppberger.
Richtig.
So, dann sind wir durch. Ich sag danke, Ulrich. Wir hören uns ja dann schon zur Review dann Anfang der Woche wieder. Und bis dahin würde ich einfach sagen, gehabt euch wohl da draußen. Jetzt zum Wochenende gibt's das Gastspiel Verletzung im Wrestling. Sehr interessanter Talk, hört da gerne rein. Ansonsten geht's am Anfang der Woche, Mitte der Woche geht's dann weiter hier mit der Review zu Elimination Chamber No Escape. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.